Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es ist Dienstag. Das heißt für Stefan Ehlen und mich und vielleicht für dahin auch Stefan der Voice Heinrich. Wir tauchen tief ein in die Formel 1 Geschichte. Servus Stefan erstmal.
Servus.
Mit Damon Hill haben wir begonnen, Formel 1 Weltmeister 1994. Emerson Fittipaldi war unser zweiter Weltmeister, den wir gewürdigt haben, 1972, 1974, 72 auf Lotus, 74 auf McLaren. Stefan, heute wollen wir über einen Mann sprechen, von dem mir, ich muss immer wieder auf Heinz Brüller zurückkommen, aber Heinz Brüller hat da immer so einen Satz gehabt, ich kriege natürlich nicht mehr wörtlich hin, aber gesagt, dass Gilles Villeneuve einmal Weltmeister wird, das ist völlig klar. Hat er einfach so gesagt, ohne irgendwelchen Beweis, egal welche Sportart, aber trotzdem, ich habe das damals aufgesaugt und geglaubt und wir wollen über Gilles Villeneuve sprechen. Ist das, bevor wir ins Detail gehen, aber ist das ja fast schon eine mythische Figur, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ist das einer aus deiner Sicht auch der großen Unvollendeten, weil er eben leider 1982, wir kommen später dazu, bei einem Trainingsunfall gestorben. Es ist Gilles Villeneuve einer der Unvollendeten der Formel-1-Geschichte.
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, ja. Weil er hat den Titel eben nicht gekriegt und er hat viele Vorschusslorbeeren gehabt. Also können wir gerne noch ein bisschen aufrollen. Aber schon nach seinem ersten Rennen hat es geheißen, Achtung, das ist einer, der hatte Potenzial. Der wurde dann ja auch von Ferrari geholt. Und ja, das Ende sozusagen, sein tragisches Ende mit dem Unfall hat wahrscheinlich verhindert, dass er 1982 Formel 1 Weltmeister geworden ist.
Ja, so. Also Gilles Villeneuve, Kanadier. Nächste Frage. Mir fällt jetzt keiner ein. Ich weiß nicht, es gibt den Circuit Paul Ricard. Den gibt es doch in Le Castellet, glaube ich, in Frankreich, oder?
Ja.
Aber ist der... Das Autodromo Dino Ferrari fällt mir auch gerade ein. Das ist in Imola, oder?
Ja, das okay. Imola ist aber nicht nach einem Rennfahrer benannt, sondern nach dem der Dino Sohn war ja der Sohn, genau. Und der Paul Ricard, das war im Prinzip der Sponsor von der Rennstrecke, wenn man so will.
Okay, hat, das heißt
ich,
also...
Wie heißt dieses Getränk, was da... Pastis, glaube ich, ein Pastis-Manufaktur war das. Und ich glaube, der hat die Rennstrecke dann mal gebaut und so. Also der hat nichts mit der Rennstrecke zu tun, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt nicht viele Rennfahrer, nach denen Rennstrecken benannt sind.
So ist es, weil es gibt keinen Hermann Le Mans, nach dem Le Mans benannt ist. Ja? Und auch Peter Nürburgring ist mir nicht weiter bekannt.
Stimmt, also, es gibt aber, kurzer Einwurf meinerseits, zum Beispiel das Autodromo Carlos Pace in Sao Paulo.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel das Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko. Also es gibt es schon, aber der Circuit Gilles Villeneuve in Kanada, der ist natürlich schon ein bisschen bekannter. Da steht auch auf der Zielgerade übrigens Salut Gilles. Also hat man alles gemacht, nachdem er halt tödlich verunglückt war.
Und sein Sohn Jacques hat dort, glaube ich, hat er mal gewonnen, der Jacques in Kanada? Nein, nicht gewonnen. Aber immerhin ist er, wenigstens der Sohn ist Weltmeister geworden. Immerhin das.
Das ist passiert, genau.
So, ich habe Gilles Villeneuve als, für mich ist er in einer Kategorie, was das Rennfahren anbelangt, mit Ayrton Senna. Weil er jemand ist und vielleicht auch ein bisschen mit Michael Schumacher, weil das halt Rennfahrer waren, die enormes Risiko gegangen sind, aber die unterhaltsam, es war einfach unterhaltsam anzuschauen, was Gilles Villeneuve gemacht hat. Ich weiß, du bist deutlich jünger als ich, du kannst ja eigentlich keine Erinnerung an Gilles Villeneuve haben, aber wie ist so, wenn du über ihn gelesen hast, also jetzt, wenn wir nicht auf die Erfolge, sondern nur auf den Rennfahrer Gilles Villeneuve gehen, warum war der so spannend aus deiner Sicht?
Enzo Ferrari hat in ihm den wiederauferstandenen Tazio Nuvolari gesehen. Also einen der Recken von der frühen Grand Prix-Zeit sozusagen. Und ich glaube, genau das war auch das Image von Gilles Villeneuve. Furchtlos und ein Draufgänger. Da gibt es auch die Legende, dass der Papa Gilles Villeneuve mit seinem Sohnemann Jacques im Auto saß und der Sohnemann hat gesagt, Papa, drück drauf. Und der Gilles Villeneuve hat das gemacht. Also einfach, so war der. Ja, so war der gestrickt. Einfach Vollgas, drauf los, immer und überall. Und der war einfach einer, der war brutal auf Geschwindigkeit ausgelegt, aber der hatte ein unfassbares Talent, das zu steuern. Und das ist eigentlich vielleicht ein guter Einstieg, um zu erklären, wo kommt denn eigentlich dieser Gilles Villeneuve her? Der kommt aus Kanada und ist im Prinzip groß geworden beim Schneemobilfahren. Mhm. Schneemobilfahren im Winter auf Eis. Und da hat er im Prinzip dieses Fahrtalent brutal geschärft. Er hat später immer wieder gesagt, wenn du da mal runterfällst vom Schneemobil auf die blanke Eisfläche bei 100 km/h, dann weißt du, das tut weh. Aber seit dieser Erfahrung hat er überhaupt keine Angst mehr gehabt bei Regenrennen, weil er sagt, Regen, pff, das ist ja völlig egal. Ich bin bei Blizzards mit Schneemobilen durch null Sicht gefahren und habe Rennen gewonnen, ist, glaube ich, sogar Weltmeister geworden. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund auch. Der hat quasi alles schon erlebt, bevor er in die Formel 1 reingekommen ist überhaupt. Und vor diesem Hintergrund muss man Gilles Villeneuve, glaube ich, auch ein bisschen begreifen. Also diese Furchtlosigkeit kommt daher, dass er sich vorher schon bewiesen hatte, hey, ich kann das und ich habe das alles schon gesehen.
Und das ist was man, wie sagt man so schön, das kann man irgendwie nicht lernen, oder? Dass du musst einfach wahrscheinlich in einem Umfeld aufgewachsen sein, so wie Michael Schumacher halt auch und Ralf Schumacher halt auch, in diesem Umfeld, wo das klar ist, okay, da gibt es eine Kartbahn, auf der kann ich üben, auf der kann ich immer besser werden. Und genauso Gilles Villeneuve, wenn er irgendwo in einer anderen Stadt aufgewachsen wäre, keinen Bezug dazu gehabt hätte. Das ist dann oft auch, Stefan, wahrscheinlich Zufall, ganz einfach.
Das glaube ich auch, das ist Zufall. Und nachdem er das für sich entdeckt hatte und zum Beispiel dann auch gemerkt hat, hey, das lässt sich aufs Rennauto übertragen, dann war das jetzt auch nicht so. Auch das eine Parallele zu den Schumachers anfangs. Da war nicht viel Geld, ne? Das musste man immer sich selber erarbeiten. Der Gilles Villeneuve ist Rennen gefahren, um sich das Rennenfahren zu finanzieren. Also in Schneemobilen, da war er der absolute Held. Mit dem Preisgeld, mit dem Antrittsgeld hat er sich quasi ein Cockpit gekauft, ein Auto gekauft und dergleichen mehr. Und ist dann durch die Nachwuchsformel in Kanada dann da in den Motorsport reingewachsen. Und dann gab es 1976 mal ein Rennen in Trois-Rivières in Kanada. Und da war auch James Hunt da übrigens. Und der James Hunt hat hinterher gesagt, du, da hat uns einer richtig den Hintern versohlt. Den sollte sich McLaren vielleicht mal anschauen. Zu der Zeit fuhr James Hunt ja für McLaren. Und für McLaren, das wissen nicht viele, hat später Gilles Villeneuve sein Formel-1-Debüt gegeben.
Dazu kommen wir gleich. Und zwar im selben Team wie Jochen Maas, der tragischerweise eine unschuldige Rolle auch im Tod von Gilles Villeneuve gespielt hat. Aber ja. Dazu kommen wir gleich dann leider. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, dann, wir haben ja bei der Episode über Amazon Fittipaldi, haben wir über Colin Chapman gesprochen, der bei Lotus war, aber Gilles Villeneuve hat im Jahr 1977 mit einer anderen Figur auch, oder mit einer anderen, Figur klingt jetzt zu böse, mit einer anderen Persönlichkeit der Formel-1-Geschichte auch Berührung gehabt, nämlich mit Walter Wolf. Und Walter Wolf war, ich glaube, Südafrikaner, bin mir nicht ganz sicher.
Kann sein, ja, ich glaube schon.
Aber hat jemand, der auch, so wie Colin Chapman, ich glaube nicht, dass der auch Ingenieur war, aber der hat halt auch sein eigenes Team gehabt. Und mit Walter Wolf bringe ich dann immer Jody Scheckter in Verbindung, der den Wolf gefahren ist, ja. Also mit dem hat Gilles Villeneuve auch, oder für den ist er auch gefahren in anderen Serien, aber dann 1978 war es, glaube ich, der Einstieg, nein, 1977, Einstieg in die Formel 1. Aber, Stefan, damals gab es, glaube ich, drei McLarens sogar. Und einen ist James Hunt gefahren, einen ist Jochen Maas gefahren. Und Gilles Villeneuve hat, wenn man das jetzt mit der MotoGP vergleichen würde aus diesem Jahr, er ist mit der Ducati vom letzten Jahr gefahren. Das aber dafür ziemlich schnell.
Genau, er hat quasi so eine Art Wildcard gekriegt. Ursprünglich war, glaube ich, geplant, dass er 5 Rennen fährt als dritter Fahrer einfach. Er hat die alte Kiste gekriegt. Ich glaube, das war der M23. Und die anderen beiden, die regulären Stammfahrer, die haben den M26 gehabt. Und ich glaube, gleich im Qualifying hat er die gesplittert. Also war schneller als Jochen Maas, langsamer als James Hunt. Aber das war schon echt okay. Und die Presse hat danach echt gesagt, hey, Leute, der Auftritt war erste Sahne und da ging auch allerlei schief an dem ersten Rennwochenende, aber grundsätzlich hat er gleich mal gezeigt, der Speed ist schon da und grundsätzlich hat er auch gezeigt, er ist halt extrem in jeder Hinsicht, weil Dreher und sowas, das hat bei Gilles Villeneuve einfach immer dazugehört von Anfang an, das hat man gewusst, aber man hat halt auch gesehen, wenn der drauf drückt, dann ist der unfassbar schnell.
Ja, und dann ist, es gab wieder eine glückliche Fügung des Schicksals. Und so ist er zu Enzo Ferrari gekommen, oder? Weil Niki Lauda, wir haben auch bei Amazon Fittipaldi drüber gesprochen, Fittipaldi, der selbst weggeht von McLaren, damit er zu seinem Bruder geht, zu Wilson Fittipaldi. Und Niki Lauda hat sich aber mit Enzo Ferrari überworfen, Ende der Saison 1977, wo er schon Weltmeister war. Und da hat dann Enzo Ferrari wahrscheinlich gesagt, okay, ich habe Carlos Reutemann auf der einen Seite, erfahren, relativ erfahrener Fahrer aus Argentinien, und jetzt hole ich mir den jungen Villeneuve dazu. Und stimmt es, dass er die letzten beiden Rennen dann 1977 schon für Ferrari gefahren ist?
Ja, das ist so tatsächlich nach dem Lauda aus. Das war, wie es sich halt manchmal so ergibt, wir reden oft darüber in der Formel 1 oder im Motorsport oder generell im Sport.
Timing.
Timing ist so wichtig. Grüße gehen raus an Fernando Alonso. Ja, es ist so. Ne? Und der Villeneuve hat dann als erklärter Wunschfahrer von Enzo Ferrari, wie vorhin geschildert, die Chance gekriegt, da reinzusteigen. Und das ist halt der Moment, den hat er erwischen müssen, den hat er gut getroffen. Und ja, alles danach ist im Prinzip Geschichte, weil den Villeneuve kann man sich nicht als Mythos vorstellen, wenn er nicht bei Ferrari gefahren wäre. Also da trifft die Mythosmarke auf den Mythosfahrer. Das hat sich finden müssen, glaube ich, kann man so sagen. Ne? Und daraus ist dann jetzt das entstanden, was wir heute als Villeneuve-Mythos eigentlich kennen. Und bis heute wird im Prinzip die Startnummer 27 verehrt als die Nummer von Gilles Villeneuve, was eigentlich völliger Zufall war, ne? Dass das ausgerechnet die 27 war, die Ferrari da hatte in dem Moment, wo Gilles Villeneuve da gefahren ist. Der hatte auch mal eine andere Startnummer, aber das ist wurscht. Die 27 ist in Erinnerung geblieben einfach so. Und das hängt da alles damit zusammen, warum das heute immer noch so ein Kult ist.
Ja, und schweifen wir mal ein bisschen ab. Siehst du aktuell eine andere Marke, die auch noch Kult ist? Also gut, Red Bull Racing vielleicht in 100 Jahren mal, die gibt es noch nicht lange genug. Lotus, wir haben über Colin Chapman gesprochen, damals wahrscheinlich auch Kult. Brabham möglicherweise auch. Tyrrell, wer sich erinnern kann, mit den teilweise sechsrädrigen Autos. Aber so richtig über die Jahre sind es wahrscheinlich nur Ferrari und McLaren, die sich gehalten haben. Mercedes war ja lange weg. Also die Silberpfeile, wann waren es? Die 60er Jahre, die 50er Jahre, dann lange 50er. Nichts.
Ja.
50er, ja. Also eigentlich sind Ferrari und McLaren die einzigen Kultmarken, die sich wirklich, die permanent dabei waren. Oder zähl mal Williams mittlerweile auch dazu.
Da hätte ich jetzt gesagt, Williams würde ich dazu zählen, weil die sind seit den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren dabei als Konstrukteur. Und deswegen, also das sind schon die ganz großen Traditionsteams, aber dann hast du es gesagt, ja, sehr viel mehr gibt es dann nicht. Vielleicht müsste man Sauber auch noch einreihen, die waren ja zwischendurch mal BMW Sauber, sind jetzt dann bald Audi, aber die sind auch seit 30 Jahren dabei, da kann man glaube ich schon auch sagen, dass das ein Traditionsteam ist. Alles andere ging in verschiedene Hände über, wenn es Minardi heute noch gäbe, würde ich auch Minardi da einreihen, selbstverständlich, aber ansonsten gab es da so viel Fluktuation und Wechsel. Aber das sind so die Grundpfeiler. Und trotzdem, obwohl McLaren seit den 60ern dabei ist und Williams seit den 70ern, es gibt halt nur diese eine Mythosmarke und das ist halt Ferrari.
Ja, und 1978 dann, das wäre es natürlich gewesen, ja. Du steigst 77 spät ein bei Ferrari und gewinnst 78 in Monza. Und da hat es dann den zweiten Platz gegeben hinter Mario Andretti, der ja Weltmeister geworden ist. Das war auch dieses Rennen, dass wir bei der Amazon Fittipaldi-Episode angesprochen haben, wo Ronnie Peterson gestorben ist. Da hat sicherlich keine große Freude gegeben, aber es hat dann immerhin in diesem Jahr, und so viele sind es ja nicht geworden, es waren nur 6 Siege, aber in diesem Jahr hat dann Gilles Villeneuve auch sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen.
Ja, das stimmt. Er hat insgesamt nicht sehr viele Siege zusammengetragen in seiner Formel-1-Karriere, aber die meisten Siege waren schon irgendwo denkwürdig, weil teilweise er wirklich mit unterlegenem Material gefahren ist beispielsweise und die Gegner dann reihenweise hinter sich gehalten hat. Also da gibt es, glaube ich, von späteren Jahren, 81, Jarama bilde ich mir ein, wie ist das gewesen, zum Beispiel ein Rennergebnis, da gewinnt er um 0,2 Sekunden und der Fünftplatzierte hat eine Sekunde oder eineinhalb Rückstand. Das zeigt so ein bisschen, was der machen konnte, ja, was der für Fähigkeiten hatte. Und es gibt da auch einfach Bilder, Da fährt er mit abgerissener Nase über Runden und müsste eigentlich an die Box, nach heutigen Maßstäben völlig undenkbar, ja, aber der Frontflügel hat ihm prinzipiell die Sicht versperrt auf die Rennstrecke. Es war ihm völlig wurscht, er ist weitergefahren. Irgendwann ist die Nase davongeflogen und er ist Dritter geworden. Auch da muss man wieder bedenken, andere Zeit, größere Abstände und dergleichen mehr, größeres Gefälle im Starterfeld und so, aber trotzdem, das sind so Momente. Oder Gilles Villeneuve, der sich in Reifenschaden einfängt, aber halt auf drei Rädern noch zurück an die Box fährt und sagt, Jungs, macht mir ein neues Rad dran, ich will weiterfahren. Und das Team muss sagen, nee, sorry, du, dein Auto ist total im Eimer, das geht so nicht. Aber der wollte einfach, ne? Das war dem wurscht, der hätte es gemacht. Und das ist so ein bisschen das, was hängen bleibt. Nicht so sehr seine großen Siege, sondern die spektakulären Bilder. Da gibt es auch ganz berühmte, wenn ihr nach Gilles Villeneuve googelt einfach, dann siehst du einfach, wie er zum Beispiel übersteuernd aus einer Kurve rauskommt, der Reifen überm Randstein schon drüber, mitten in der Wiese drin oder eben mit abgerissenem Frontflügel und solche Sachen. Also dafür war er einfach bekannt. Das war ein brutal spektakulärer Fahrer und der Erfolg hat sich nicht so sehr eingestellt. Aber auch da einfach im Hinterkopf behalten, andere Zeit, Zuverlässigkeit, natürlich, er hat auch selber Schrott produziert, das darf man nicht vergessen. Also auch da irgendwo so ein bisschen wie bei Colin Chapman, wie wir es in der letzten Folge gesagt haben, Genie und Wahnsinn ist da teilweise auch ein sehr schmaler Grat.
Und es waren natürlich Zeiten, wo ein Boxenstopp, wo nicht 8 Menschen oder mehr Menschen ums Auto herum gestanden sind, sondern ein Boxenstopp, wenn du, also in meiner Erinnerung, wenn du Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre an die Box gefahren bist, dann hast du das Rennen verloren gehabt. Überhaupt keine Chance, dass du dann noch was gewinnst, weil das hat 30 Sekunden gedauert. Nicht wie jetzt, 2,5 Sekunden, dass du einen Reifen wechselst. Und das wurde dann professionalisiert, wie halt vieles professionalisiert wurde in der Formel 1. Zwischendurch ja auch die Jahre mit den Tankstops, wo es dann ab und zu spektakuläre Bilder gab, die eigentlich niemand gebraucht hat. Aber das sind komplett andere Zeiten gewesen damals. Und vielleicht ist auch deshalb dieser Mythos entstanden. Am nächsten dran, Stefan, an einer Weltmeisterschaft war Gilles Villeneuve dann im Jahr 1979, wo dann dummerweise genau sein Teamkollege Jody Scheckter, der war auf jeden Fall Südafrikaner. Bei Walter Wolf bin ich mir nicht sicher.
Der war vielleicht auch Kanadier, Walter Wolf, aber er war auf jeden Fall Geschäftsmann.
Gut. Geschäftsmann. Ja. Gut, einigen wir uns auf Geschäftsmann. Ja und 1979, da gab es dann den Alan Jones. Vielleicht kommen wir zu dem auch nochmal. Alan Jones, meine einzige Erinnerung ist, dass der so dick war, dass man ihn eigentlich mit dem Kran aus dem Auto dann wieder rausheben musste, weil er sich eingezwängt hat. Aber das ist vielleicht for another day. Und Jody Scheckter ist dann Weltmeister geworden mit nur 4 Punkten Vorsprung. Aber das ist Wahnsinn auch, ja, wenn man jetzt sieht, diese Punkteinflation, die es auch gibt, dass ein Sieger 25 Punkte gibt. Damals knallhart der erste 9 Punkte, der zweite 6 und dann 4, 3, 2, 1. Nur die ersten 6 haben Punkte bekommen und du konntest im Jahr 1979 mit sagenhaften 51 Punkten Weltmeister werden und bist mit 47 Punkten Vize-Weltmeister geworden.
Und jetzt sage ich dir noch was zu den Punkten, weil das ist eine Anomalie in der Formel-1-Geschichte. Damals gab es die sogenannten Streichresultate. Also es war immer so, viele Ergebnisse haben gezählt, ja, aber halt nicht alle. Und jeder Fahrer musste bestimmte Ergebnisse streichen. Das waren die schlechtesten. Die mussten also wegfahren. So, und jetzt ist es so gewesen, in der Saison 1978 und in den Jahren davor, dass eine bestimmte Art und Weise rangelegt wurde. Man hatte in den 70er Jahren angefangen, zum Beispiel die Saison in 2 Hälften zu teilen. In der ersten Hälfte musst du was wegstreichen und in der zweiten Hälfte musst du auch was wegstreichen. So. Jetzt gab es die Situation 1979, dass da ein Rennen gestrichen wurde. Dieses eine Rennen wurde gestrichen und dann hätte eigentlich die Gewichtung anders sein müssen von der Saisonhälfte 1 und der Saisonhälfte 2. Und je nachdem, wo dieses Rennen zugeschlagen wird, also der ersten Hälfte oder der zweiten Hälfte, hat es Auswirkungen darauf, welches Ergebnis gestrichen wird. Wenn die Formel 1 das so gemacht hätte, wie sie es immer gemacht hat, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Richtung das ist auswendig, aber fest steht, die Formel 1 ist abgewichen, nur in diesem Jahr, danach war es wieder anders, nur in diesem Jahr von ihrem normalen Vorgehen. Wenn sie es konsequent gemacht hätte, wäre nicht Jody Scheckter Weltmeister, sondern Gilles Villeneuve. Das ist das Kuriosum an der ganzen Geschichte. Also man hat da nur in diesem Jahr eine Ausnahme gemacht, wie man diese Streichresultate einsetzt. Und das spielt im Prinzip in der Nachbetrachtung vielleicht eine Rolle. Ja, eine ganz kleine. Für uns Historiker ist das großartig. Aber für alle anderen damals, so waren halt die Regeln. So hat man es gemacht. Das hat man alles akzeptiert. Insofern kann man dann immer dran rumdeuteln. Aber auch wieder so eine Geschichte, ne? Timing und in jedem anderen Jahr wäre Villeneuve Weltmeister gewesen und Jody Scheckter halt nicht.
Und das war, wenn wir mal ehrlich sind, auch die einzige Chance, dass er Weltmeister wird, weil danach, ich meine, das muss man natürlich auch sagen, Ferrari, so mythisch diese Marke ist, aber gerade dann auch in den Gerhard Berger Jahren, eigentlich mit Michael Schumacher erst, Michael Schumacher hat offenbar so akribisch gearbeitet bei Ferrari, dass dort Zuverlässigkeit auch ein Wert an sich geworden ist. Weil, also mein Eindruck davor war immer, du kannst sofort wo kommen sie nochmal her, die Ferrari-Menschen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber Maranello? Du kannst dort in, Ja, genau. Du kannst dort in die örtliche Kapelle gehen und eine Kerze anzünden, wenn beide Autos ins Ziel kommen, weil es eben einen technischen Defekt gab. Und ja, dann ging es eben nicht mehr gut weiter, muss man sagen, also mit Gilles Villeneuve, weil er drei Rennen gewonnen hat im Jahr 1979, wo er Vize-Weltmeister geworden ist, und dann nochmal zwei 1981. Und ja, 1982 dann. Das Jahr ist nicht gut losgegangen, Stefan, und es hat leider halt auch nicht lange gedauert. Und ja, Zolder, dann ein Kurs, der nicht mehr befahren wird von der Formel 1, schon länger. Ich glaube, ich habe eine Dokumentation auch gesehen über Gilles Villeneuve, wo das nochmal ganz, ganz genau aufgearbeitet wurde.
Ja, kam auf Sky.
Und kam auf Sky, und ja, Jochen Maas ist von jeder Schuld freizusprechen.
Ja.
Und das ist halt manchmal wirklich so einfach saublöde Umstände, die zu diesem tödlichen Unfall geführt haben. Magst du noch mal kurz beschreiben, was genau passiert ist?
Ja, also man muss das im Prinzip vor dem Hintergrund vom Rennen davor noch mal ein bisschen sehen. Das war Imola, Ferrari Heimrennen, und Gilles Villeneuve und Didier Pironi liegen auf 1 und 2. Und Ferrari sagt, slow down, den Sieg haben wir eh, jetzt bringen wir das Ganze noch ins Ziel, aus den genannten Gründen von dir, zum Beispiel Zuverlässigkeit so ein Thema, man muss es nicht ausreizen, und wenn die Konkurrenz eh ausgeschieden war, in dem Fall die Renaults, dann war klar, Ferrari muss das Ding nur noch nach Hause fahren, und dann haben die angefangen Platz zu tauschen, und am Ende war es so, dass der Pironi vor Villeneuve gewinnt, und der Villeneuve denkt sich, hey, so war es eigentlich nicht gedacht, wir sollen irgendwie langsam fahren, und der Pironi klaut mir hier den Sieg, also die Stimmung war nicht gut. Weil die Ferrari-Fahrer zu dem Zeitpunkt auch in der WM einfach klar waren, das werden irgendwann mal Gegner. Und dann kam Zolder und das Qualifying, und Gilles Villeneuve wollte dann im Qualifying nochmal was probieren, ist nochmal rausgefahren kurz vor Schluss und läuft dann auf den langsamen Jochen Maas auf, und der will ausweichen, will von der Ideallinie runter, zieht nach rechts, und in dem Moment entscheidet aber Gilles Villeneuve, dass er ihn rechtsrum überholt. Und dann kommt es zur Kollision, der Ferrari von Gilles Villeneuve, der steigt auf und knallt dann sehr heftig wieder runter auf den Asphalt, fliegt ewig lang, überschlägt sich mehrfach, und dabei wird leider dann Gilles Villeneuve aus dem Cockpit rausgeschleudert, mit Sitz, den Helm hat er schon verloren, und fliegt dann in die Fangzäune, in die Streckenbegrenzung rein. Fahrerkollegen halten an, nach einer halben Minute ist ein Arzt vor Ort, es sieht nicht gut aus, und später am Abend dann ist dann klar, okay, er hat den Unfall dann nicht überlebt, und sehr, sehr tragisch, weil völlig unnötig in dem Moment. Aber einfach ein Missverständnis, wie es halt passieren kann, und da komme ich immer wieder auf den Punkt auch zurück, Motorsport ist dangerous, ja, und es passiert oft dieser Freak-Accident, den plant man nicht, den kann man nicht vorhersehen, man ist immer nur im Hinterhirn schlau, und so war das auch bei Gilles Villeneuve, und extrem dumm gelaufen, aber das war so ein Jahr, da ging unheimlich viel schief, viele, viele schwere Unfälle, auch Didier Pironi beispielsweise, dann wenige Wochen später in Hockenheim, im Regen verunfallt, Beine schwer verletzt, und dergleichen mehr. Und am Ende wird Keke Rosberg quasi Weltmeister. Da kommt er wie die Jungfrau zum Kinde ein bisschen, weil halt so viele Zwischenfälle gehabt haben. Und Keke Rosberg wird mit einem Saisonsieg Weltmeister dann für Williams. Also ein furchtbares Jahr in jeglicher Hinsicht, außer für Keke Rosberg. Aber die große Dramatik war halt, die Formel 1 verliert ihre Galionsfigur. Und diesen Einschnitt gibt es in der Formel 1 Geschichte mehrfach. Jim Clark haben wir schon genannt. Senna ist natürlich ein weiterer. Aber Gilles Villeneuve, das ist das Thema der frühen 80er. Die unvollendete Karriere, wie wir es vorher schon gesagt haben.
Dann lass mich aber abschließend noch fragen. Also irgendwie hat sich der Kreis dann ja doch geschlossen mit dem Weltmeistertitel von Jacques Villeneuve.
Ja.
Wäre natürlich toll gewesen, wenn Vater und Sohn Weltmeister geworden wären. War nicht. Aber was würde in der Formel 1 2025 passieren, wenn es genau denselben Unfall geben würde, ja, also wie sind die Autos jetzt anders gebaut? Also würde dann, gab es damals noch kein Monocoque, wo die drin gesessen sind? Würde dieser Unfall, derselbe Unfall jetzt glimpflicher ausgehen?
Also die Monocoques in dieser Form, die kamen in den 80er Jahren auf. Die Autos waren in den 80ern schon sicherer als in den Jahrzehnten davor, das ist so. Aber ganz grundsätzlich waren die nicht unter solchen Stresstests erprobt wie die aktuellen Formel 1 Autos. Also der größte Horror aktuell im Formel 1 Auto ist entweder diese aufsteigende Situation, dass man halt drauf fährt aufs Hinterrad, oder das klassische T-Bone, ja, dass man also wirklich im 90-Grad-Winkel seitlich ins Chassis reinfährt. Das war vor ein paar Jahren auch in Spa in der Formel 2 mit einem tödlichen Ergebnis noch. Die heutige Formel 1 wird extrem rigoros überwacht und jedes Auto darf nur auf die Strecke, wenn es alle Crashtests bestanden hat. Und da gibt es immer weitere neue Sicherheitsstrukturen. Das ist auch ein Grund, warum die Autos so lang und so schwer geworden sind. Der eine Grund ist der komplexe Antrieb, der andere Grund ist die Sicherheitsstrukturen nach oben, nach links, nach rechts, nach unten, nach vorne, die tatsächlich so gut sind, dass man solche Unfälle heute überleben könnte. Schon 2007, Kanada, Robert Kubica, wer sich erinnert, da haben die Füße vorne rausgeschaut zum Chassis. War ein furchtbarer Unfall und jeder hat gedacht, völlig unmöglich, dass der da rauskommt. Und er kam raus, quasi unverletzt, glaubt den Knöchel gestaucht oder so. Und das zeigt eigentlich schon, wo die Formel 1 aktuell steht. Und wenn man jetzt dann sagt, ja, ein paar Jahre später nach Kubica ist dann der Jules Bianchi gestorben, das ist richtig, aber das war ja auch einer dieser Freak-Accidents, genau, weil der halt auf so einen Bergekran draufgefahren ist, wo man nicht mit rechnen konnte. Und inzwischen gibt's Halo, den Überrollbügel vorm Cockpit sozusagen. Und in der Summe, diese ganzen Strukturen und Sicherheitsmaßnahmen, die da eingeführt wurden, würden so einen Unfall sehr wahrscheinlich überlebbar machen. Ich mag jetzt nicht sagen, dass man da unverletzt aussteigt, aber die Situation ist, glaube ich, schon so, dass ich sowas in dieser Form, in dieser drastischen Form mit Fahrer wird aus dem Auto geschleudert, so nicht mehr ergeben könnte. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Gilles Villeneuve, der Unvollendete.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.